in dem Licht deiner Gnade gesehen.
Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Preis dem Herrn. Richte den Blick nur auf Jesus. Und mein Thema ist heute: In Schwierigkeiten vertraue Gott. Geh nicht unter, kapituliere nicht. Ja, verzweifle nicht, verzage nicht, bleib mutig und bleib kühn, bleib bei der Sache, denn Jesus hat alles noch unter Kontrolle. Der Heilige Geist ist der Herrscher. Der Heilige Geist hat vor der Sintflut über das Wasser oder vor der Schöpfung über das Wasser gebrütet und der Heilige Geist ist heute unser Herr oder unser Leiter. Diese Gottheit führt uns und bringt uns ans Ziel. Deshalb in Schwierigkeiten vertraue Gott. Der Heilige Geist hat einen Beruf. Der Beruf von dem Heiligen Geist ist der Tröster, der Helfer, der Beistand, dieser Parakletos, wie es in der Bibel heißt. Also in Schwierigkeiten vertraue Gott. Ich habe für morgen ein gutes Thema. Ich freue mich schon, euch dazu einladen zu dürfen. Gottes Plan mit dir. Also Gottes Plan mit mir und mit der Welt, mit der Menschheit. Gott hat einen Plan. Die Welt geht nicht unter. Gott hat Jesus gesandt, um die Welt zu retten und auf das keiner, der nicht verloren gehen möchte, verloren gehen muss. So, Gott hat uns so viel Hoffnung gemacht und Gott hat großartige Pläne. Und dann am kommenden Mittwoch habe ich ein anderes Thema, auch wieder ein gutes Thema, was uns wirklich Mut macht. Also Christen brauchen Vision, das wird morgen sein. Und dann lebe auf der richtigen Seite. Lebe nicht auf der verkehrten Seite. Sei nicht bei der falschen Firma beschäftigt, auf eine andere Baustelle. Dann wirst du nicht deinen Lohn und dein Gehalt kriegen. Also das sind die Themen. Gottes Plan mit dir. Lebe kein minderwertiges Leben. Das waren so die Themen, die wir hier betrachtet haben. Christen brauchen eine Vision. Du brauchst eine Vision für dein persönliches Leben. Dass du weißt, wofür du da bist. Ich spreche den ganzen Monat Januar so in diese Richtung. Gehe Gottes Wege. Und der Weg zum Thron Gottes waren so die ersten paar Predigten in diesem Jahr. Schau nach vorne, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles unter Kontrolle hat. Gott ist der Herr. Also in Schwierigkeiten vertraue Gott. Ganz besonders, wenn du in Leiden bist und so weiter und du denkst, Leiden haben keinen Sinn. Doch, alles hat einen Sinn in dieser Welt. Sogar das, was keinen Sinn hat, hat Sinn. Und sogar manchmal sogar mehr Sinn als das, was Sinn hat überhaupt. Gott gebraucht die Umstände, um unser Charakter zu formen. Wir lernen in Schwierigkeiten Dinge über Gott, die wir sonst nie erfahren würden. Not lehrt beten zum Beispiel. Da brauchst du kein Gebetsseminar, wie bete ich. Gerade mal in Not. Ja, fall in eine Grube und dann wirst du schon lernen, wie man Hilfe schreit. Oder wenn jemand dich bedrängt und angeht. So, wir in den Schwierigkeiten lernen wir Gott zu vertrauen, seinen Weg zu gehen. Unabhängig von wo die Ursache herkommt, durch wen das Problem auch geschieht und so weiter. Gott hat immer eine Idee, wie er uns helfen kann. In den Schwierigkeiten hat immer eine Lösung. So erlaube Gott, dass er handelt, denn Gott hat es alles zugelassen. Es sind alles Zulassungen. Ganz einfach Zulassungen, was in unserem Leben passiert. Ob wir krank sind, ob wir in Not sind, ob wir Erfolg haben oder ob wir Misserfolg haben, spielt keine Rolle. Es sind alles Zulassungen. So wie die Jahreszeiten. Sommer, Herbst, Winter, Frühling wieder. Und so geht dieser Kreis auf einfach weiter. Alles, was einem Christen passiert, musste an Gott vorbei. Immer dann der Stempel genehmigt, zugelassen, akzeptiert. Was auch immer ist. Der Teufel konnte an Hiob nichts machen. Er musste immer fragen, darf ich das? Darf ich seine Häuser anzünden? Darf ich ihn krank machen? Darf ich das seine Kinder wegnehmen? Immer wieder. Und Gott sagt, ja, das darfst du, aber taste seine Seele nicht an. Das ist so wichtig, dass wir das beachten. Gott achtet auf unsere Seele, denn die Seele ist von ihm. Er hat uns sein Odem gegeben, seinen Geist gegeben und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott beabsichtigt alles, was geschieht, egal auch wenn das Böse passiert, immer zum Besten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Selbst das Schlechteste dient zum Besten. Selbst das Schlechteste. Du wirst mich vielleicht heute noch nicht ganz so verstehen, aber hör diese Predigt bis zum Schluss. Pass gut auf. Wenn Gott alles unter Kontrolle hat, weißt du, das sind auch die Missgeschicke von Gott zugelassen. Meine Fehler. Alles, was in meinem Leben so vorfällt, was in meinem Leben passiert, es ist ein guter Plan Gottes. Gott hat alles integriert. Mich dazu gebildet, ausgebildet, das in meinem Drehbuch geschrieben, in meinem Lebensbuch geschrieben, das muss passieren, damit der Matthäus schlau wird, damit er sehend wird, damit er die Dinge versteht. Ich wäre nie gläubig geworden, wenn vieles in meinem Leben nicht geschehen wäre. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn vieles nicht geschehen wäre, wenn Gott das nicht zugelassen hätte. wenn mir vielleicht nicht eine Laus über die Leber gelaufen wäre. Verstehst du? Aber dadurch bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, was ist mit mir los? Oder jemand hat mal auf meine Hühneraugen getreten, dann bin ich gleich in die Höhe gegangen, mich aufgeregt. Kannst nicht aufpassen. Und schon gab es einen Dialog, eine Diskussion, ein Gespräch. Manchmal begegnen wir Leute durch Zufall, durch ja Karambolage, da fährt dich einer an und dann gibt es einen Knatsch, dann gibt es eine Diskussion und schon bist du mit dem irgendwie im Gespräch. Und vielleicht kann der ein Segen sein für dich oder ein Fluch, was auch immer ist. Gott hat alles unter Kontrolle, er integriert alles in unserem Leben hinein. Gott ist immer noch auf dem Thron, Gott regiert immer noch, er ist immer noch der Herr der Dinge. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott könnte so vieles verhindern, aber er tut es nicht. Er lässt es zu. Er tut es nicht. Gott könnte so vieles einfach so laufen lassen, aber nein, der tut es nicht. Er sagt, das muss passieren. Ich muss dorthin, ich muss dort ankommen, damit was mein Leben sich verändert. Gott hat alles unter Kontrolle. Und heute will ich dir zeigen, wie der liebe Gott regiert, wie Gott seine Herrschaft ausübt und wie es sein Wille sich tatsächlich verwirklicht. Denn in meiner Bibel heißt es, dein Wille geschehe. Gottes Wille geschieht. Ob ich daran glaube oder nicht, ob ich bete oder nicht, ob ich was tue oder nicht, Gottes Wille geschieht. Ohne mein Dazutun. Dein Wille geschehe. Ich muss es nur zulassen. Ich muss es nur akzeptieren. Ja, Herr, mir geschehe es so, wie du gesagt hast, sagt die Mutter Maria. Gott regiert immer noch. Sein Wort gilt immer noch. Seine Gesetze gelten immer noch. Ob die Menschen es außer Kraft heben oder nicht und denken, ich kann diese Gravitationskräfte umgehen. Gewiss, du kannst es umgehen. Aber ob das dann gut ist, ist eine andere Frage. Also, Gott regiert, ob du das glaubst oder nicht. Er hat das Sagen über alles in dieser Welt. Er hat immer das erste Wort und das letzte Wort. Das ist der liebe Gott. Ja, er hat das erste und das letzte Wort. Ich bin der erste und der letzte. Ich bin Anfang und das Ende. Ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin wieder lebendig. Gott ist also dieser Ewige, der über allem steht. Ich lese im Psalm 33, Vers 18 und folgende Verse. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen. Du musst nicht um Schutz beten, lieber Gott, beschütze mich. Oder Herr, beschirme mich. Er beschützt alle, die ihm gehorchen. Lebe im Willen Gottes. Lass den Willen Gottes geschehen in deinem Leben. Akzeptiere, dass es vom Herrn ist. Nimm es aus der Hand Gottes. So, der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen. Alle, die mit seiner Treue rechnen, die beschützt er. Rechte. Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist der Herr aller Dinge. Und da heißt es weiter, er wird also seine Gerechten, die ihm gehorchen, auch sogar vor dem Tod bewahren und sie am Leben erhalten. Gott wird sie bewahren. Erwarte, alle, die ihn fürchten, die erleben die Gnade Gottes. Alle, die auf ihn hoffen, ja, die werden gestärkt, die werden erquickt. Gott segnet alles, was dem Menschen zum Besten dient. Wenn ich so die Schöpfung anschaue, ich kann mich gar nicht an der Schöpfung satt sehen. Ich sehe so viele wunderbare Dinge. Alles dient zum Vorteil des Menschen. Es wäre der Licht. Was würden wir machen ohne Licht? Verstehst du? Was würden wir machen ohne Nacht? Stell dir mal vor, du müsstest 24 Stunden am Tag arbeiten, könntest nicht schlafen, aber Gott hat die Nacht eingerichtet, einfach zum Wohl des Menschen. Du liegst im Bett und du regenerierst dich. Nachts arbeiten die Engel, nachts arbeitet Gott. Wenn wir schlafen, viele Leute denken, Gott arbeitet nur am Tag. Nein, am Tag musst du arbeiten und nachts arbeitet der liebe Gott. Nachts um Mitternacht erlöste es die Seinen. Um Mitternacht. Alles Große passierte immer nachts im Dunkeln. Gestern habe ich ein Thema gehabt. Gott wohnt im Dunkeln, in der Finsternis. Gott will in unserem Dunkel Herr sein. So, alles dient zum Wohl des Menschen, auch die ganze Schöpfung. Er hat den Garten Eden gepflanzt und hat den Menschen reingesetzt. Und sagt, Adam, fühl dich hier wohl, wie zu Hause, wie im Himmel. Ja, fühl dich wie zu Hause, wie im Himmel. Fühl dich wie zu Hause. Du solltest in dieser Welt dich wie zu Hause fühlen. Das ist mein Heim. Manche Leute wollen gleich in den Himmel. Oh, wie komme ich in den Himmel? Nein, freu dich, dass du auf der Erde leben darfst. Denn die Toten loben dich nicht unter der Erde, die Leute loben dich nicht. Aber du darfst Gott jetzt noch loben im Lande der Lebendigen. Gott segnet alles, was er kontrolliert. Gott hat den Menschen alles gegeben, was er braucht, was lebensnotwendig ist. Er hat Wasser gegeben, hat Luft gegeben, hat Sonne gegeben, hat sogar den Mond gegeben, damit du nachts nicht verzweifelst. Und nachts siehst du sogar die Sternlein. Und das ist sogar toll. Der Himmel ist so voll von der Herrlichkeit Gottes. Gott segnet, was ihn verherrlicht und was den Menschen zum Wohl dient. Ich denke nur an die Weihnachtsbotschaft, wir sind noch gar nicht so weit weg von Weihnachten. Da heißt es, die Engel kommen herab und sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und solange Gottes Wohlgefallen auf uns ruht, haben wir Frieden und wir sind in Anbetung. Wir preisen Gott, freuen uns. Aber sobald wir das Wohlgefallen Gottes verloren haben, da fehlt uns vorne und hinten. Deshalb auch meine Botschaft heute, ja, lebe nach dem Plan Gottes, gebrauche alles, was du hast, lebe kein minderwertiges Leben. Ja, sieh dein Leben mit den Augen Gottes, wie Gott dich sieht. Gott tut nichts für den Teufel, das will ich auch hier ganz klar stellen. Er tut nichts für den Teufel. Der Teufel muss gucken, wie er da zurechtkommt. Er hat Gott abgelehnt, wollte sich Gott nicht unterordnen und so weiter. Und Gott tut für den Teufel gar nichts. Und für die gottlosen, ungläubigen Menschen, also für die Bösen tut er auch nichts. Die müssen auch selber kämpfen und gucken, wie sie zurechtkommen. Aber Ehre sei Gott in der Höhe. Und wohl, das Wohlgefallen Gottes auf denen, wo die Menschen den Willen Gottes tun. Gott segnet nur das, was er kontrolliert. Ganz wichtig, dass ich das hier gesagt habe, dass du das gehört hast. Das, was er gepflanzt hat, das, dafür sorgt er fürs Gedeihen. Und was die Menschen gepflanzt haben, das wächst nicht. Roboter muss der Mensch selber schaffen, Autos muss er selber konstruieren und fabrizieren, aber Kartoffeln, Gott lässt Kartoffeln wachsen und Gott lässt Getreide wachsen und Gott lässt das Kraut wachsen und Gott lässt sogar das Unkraut wachsen. Auch das hat Gott in die Welt gesetzt und würden wir es gar nicht glauben, auch das Unkraut ist zum Wohl des Menschen, auch das Unkraut. Ja, die bitteren Kräuter, die dienen zu deiner Gesundheit. Gesundung und die bitteren Kräuter sind aus den meisten Lebensmitteln rausgezogen. Das soll alles nur süß schmecken oder salzig. Aber nein, die bitteren Kräuter sind so, so wichtig. Er segnet, wofür er zuständig ist. Das ist, was Gott macht. Er segnet das, wo er das Sagen hat, wo er was bestimmen kann, wo Menschen sein Wort akzeptieren. Wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, so heißt es im 5. Buch Mose, dann wirst du Segen haben, dann wirst du Erfolg haben. Wirst du aber nicht gehorchen, dann guck, wie du durchkommst. Dann musst du selber kämpfen, selber arbeiten. Aber so, Gott wird sorgen. Du wirst gesegnet sein auf dem Feld, du wirst gesegnet sein in der Stadt, du wirst gesegnet, ja, selbst wenn du auf den Mond kommst. Auch dort wirst du gesegnet, wenn du die Stimme des Herrn gehorchst, ja. Und es muss uns selbstverständlich sein, dass wir Gott gehorchen, dann können wir ein entspanntes Leben leben. Ich bin ein Eigentum des Herrn. Gott, pass auf mich auf. So wie ein Vater auf seine Kinder aufpasst. Also mein Vater, meine Mutter hat immer auf mich aufgepasst. Und selbst wenn ich Dummheiten gemacht habe, mein Johannes war es nicht. Verstehst du? Es waren immer die anderen. Und die hat mich verteidigt. Meine Mutter, Gott verteidigt dich, weil du sein Kind bist, weil du ihm gehörst. Er kümmert sich um sein Eigentum, er nimmt seine Kinder ernst. Wenn sie weinen, wenn sie ja nicht schlafen können, was macht die Mutter? Also eine gute Mutter, die opfert sogar ihre Nachtruhe, springt raus und guckt, was das Büblo, das Mädel will, was fehlt. Gott führt uns, weil wir seine Kinder sind, er kümmert sich uns, er gibt uns das Allerbeste, was er überhaupt kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott hat uns alles gegeben, Halleluja. Und es muss uns klar sein, dass Jesus nur das baut, jetzt hör mir gut zu, was ihm gehört, was ihm nicht gehört, baut er nicht, fördert auch nicht, segnet auch nicht, hilft auch nicht, heilt auch nicht. Wir müssen das ganz klar sehen. Wenn du Heilung haben möchtest, du musst dir erstmal fragen, bin ich ein Eigentum Jesu Christi? Und wenn ich ein Eigentum Jesu Christi bin, dann ist Jesus für mich zuständig. Er kümmert sich dann auf jeden Fall, denn ich bin sein Eigentum. Also, wenn ich Tiere habe, dann kümmere ich mich um meine Viecher. Ich kümmere mich nicht um die anderen Viecher, was den anderen Leuten gehören. Und ich kümmere mich nicht auch das Wild draußen im Wald. Nein, über meine Tiere kümmere ich, über meine Rinder, meine Pferde, meine Hasen, meine Hühner, was es auch immer ist. Ich kümmere mich um meine Tiere. Und so ist auch Gott. Gott kümmert um sein Eigentum, auch um seine Pflanzung, was er gepflanzt hat. Es muss selbstverständlich sein, dass Gott sich nur um das kümmert, was ihm gehört. Jesus baut seine Gemeinde. Er baut nicht die Kirche, was dem Papst gehört. Er baut nicht die Kirche, was irgendeinem Pfarrer oder Gemeindepastor gehört. Nein, er baut seine Gemeinde. Und deshalb ist für mich eine ganz große Frage. Ist die Gemeinde wirklich seine Gemeinde? Was ist das? Seine Gemeinde. Denk mal drüber nach. Lass dir mal zergehen. Seine Gemeinde, sein Volk. Und das Volk Gottes ist nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Clique, oder die ein Bekenntnis haben. Nein, die eine Person haben in ihrer Mitte, und das ist Jesus Christus. Das ist die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Und der Herr Jesus, jetzt stellen wir vor, was der alles gemacht hat. Der hat Leute aus verschiedenen Schichten des Volkes zusammengeholt. Da waren die Zeloten dabei. Da war ein Judas Ischariot auch dabei. Da war ein Petrus dabei, ein Großmaul, der immer Sprüche geklopft hat. Dann war ein Thomas dabei, der zweifelte. Er hat diese Leute zusammengebracht. Verschiedene Elemente. Und das ist, wie seine Gemeinde aussieht. Mit verschiedenen Elementen. Die einen, die singen in den höchsten Tönen, und die anderen brummen wie die Bären. Das ist alles Gemeinde Jesu Christi. Das ist das Volk Gottes. Die einen wollen Ruhe und ihren Frieden haben, und die anderen brauchen Rimmedimmi. Die Gemeinde Jesu, er baut seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde mit Gläubigen, mit Menschen aus allen möglichen Rassen. Wenn ich heute die Christenheit anschaue, 1,3 Milliarden Menschen bekennen sich zum Christentum, und egal in welcher Konfession sie sind, egal welche Religion sie haben, also christliche Religion oder auch andere Religionen, aber der Herr baut seine Leute. Und aus allen Religionen, aus allen Gruppierungen holt er sich die Aufrichtigen, die Ehrlichen, denen lässt er gelingen. Und überall gibt es wahre Gläubige. Selbst in den extremsten Sekten und Gruppen, ich bin so tolerant inzwischen geworden, dass ich sage, Herr, dein Volk ist auf der ganzen Welt. Überall hat er seine Ableger, die ihm vertrauen, die einfach ihm gefallen wollen, die einfach seinen Willen tun und sagen, oh, wenn ich nur recht leben könnte. Er fördert sein Reich. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, das ist sein Reich, und sein Reich ist inwendig in uns. Eigentlich die Gemeinde Jesus ist in dir drin. Ja, du bist ein Teil der Gemeinde des Herrn, und ja, und du gehörst dazu. Du bist unzertrennbar vom Leib Jesu Christi. Vielleicht bist du der kleine Finger oder der große Zeh, egal was du bist, aber du bist ein Glied am Leib Jesu Christi, und ich will meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Du kannst nicht herkommen und sagen, Herr, ich möchte das Haupt sein. Ja, vielleicht lässt der Herr dich eine Zunge sein, der andere wird vielleicht das Auge, der nächste wird das Ohr, und jeder hat eine wichtige Funktion im Leib Jesu Christi. Und das Ohr kann nicht sagen, Auge, ich brauche dich nicht. Steht ja in der Bibel so. Wir brauchen einander. Und das ist, was die Gemeinde Jesu ausmacht. Er baut keine Kirche, keine Organisation, kein Missionswerk, kein menschliches Imperium. Jesus baut seine Gemeinde. Geschwister, lass uns darüber nachdenken. Gott ist an Menschen interessiert, nicht an Dinge, nicht an Organisationen oder und dergleichen. Er ist an seine Geschöpfe interessiert. Gott interessiert sich nicht an Sachen. Wenn Christen beten, Herr, rette Deutschland, rette Berlin, das wird nicht passieren, du kannst lange beten. Wir müssen anfangen zu beten, Heiland, rette die Berliner, die Menschen, die hier leben, rette die deutschen Menschen, rette die Afrikaner, rette die Chinesen, rette die Russen, rette die Amerikaner, nicht rette Russland. Gott ist Russland wurscht, Gott ist Deutschland wurscht, Gott ist Berlin wurscht, Gott ist London wurscht. Weißt du, Gott interessiert sich nicht für die Städte, das haben Menschen gebaut. Nimrod war der Erste, der Babel gebaut hatte. Verstehst du? Und dann geht's weiter einfach, diese ganzen Verstädterungen, die ganzen großen Städte. Gott ist an Menschen interessiert, so wie du und ich. An Menschen. In Römer Kapitel 8, Vers 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Die Frage ist, bist du berufen? Hast du den Ruf Jesu gehört? Mach du das, komm, folge mir nach. Und du weißt, was das bedeutet, berufen und gerufen zu sein. Petrus verließ sofort sein Vater, die Schiffe, sogar die Frau, die hat alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Ja, Herr, wo du bist, da will ich auch sein. Und dann sieht er Jesus auf dem Wasser gehen, dann sagt er, Heiland, ich möchte auch mal auf dem Wasser spazieren gehen. Ich habe einen Bruder aus Pakistan hier mal so einen Besuch bei mir gehabt, Bruder George, und es war Winter, und dann bin ich auf dem See hier, auf dem Eis spazieren gegangen, sagte, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich auf dem Eis, auf dem Wasser spazieren ging. So wie Jesus damals auf dem Wasser ging. Er hat noch nie in seinem Leben Eis gesehen, in Pakistan. Dort ja scheint die Sonne, ja, schönes Land. Und ich sagte, weißt du, mit Jesus auf dem Wasser gehen, mit Jesus über die Probleme stehen, mit Jesus herrschen, mit Jesus ja, Dinge tun, die er getan hat. die nach dem Vorsatz berufen und gerufen sind. In deinen Schwierigkeiten vertrau einfach Gott. Wenn du träumst, und deshalb in Träumen erleben wir eine Botschaft. Gott arbeitet nachts, wenn wir träumen. Und dann träumst du, du fliegst, du läufst, du rennst, du schwitzt. Dann schmeißt du sogar die Bettdecke aus dem Bett. Und was weiß ich, was für Träume du manchmal hast. Weißt du, du kämpfst nachts. Und Gott sagt, ich will bei dir sein. Und in Seinen gibt er im Schlaf, in Schwierigkeiten. Vertraue Gott, dass Gott nachts über dein Leben wacht. Denn die meisten Leute, soll ich euch sagen, wenn sie sterben, nachts. Die meisten sterben nachts. Ja, meistens. Die wachen morgens gar nicht mehr auf. Wir gehen schwierigen Zeiten hindurch. Ja, wir kämpfen. Wir haben Albträume. Wir haben alles Mögliche. Das Leben wird immer komplizierter, Geschwister. Der Stress wird immer größer. Deshalb vertraue Gott. Und wir wollen heute Abend lernen, Gott zu vertrauen. Immer auf Gott zu vertrauen. Egal wie die Situation ist. Egal wie hoffnungslos die Lage deines Lebens ist. Einfach nimm die Ängste, wie sie kommen. Sag, Herr, hier bringe ich meine Krisen, hier bringe ich meine Probleme, meine Hoffnungslosigkeit zu dir. Ich vertraue dir. Du hast alles unter Kontrolle. Ich überlasse alles dir. Und das ist schwer. Weißt du, als Autofahrer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fahre ja seit meinem 18. Lebensjahr, wollte ich sagen, 17. Ja, motorisiert war ich schon mit dem 16, habe ich Führerschein gehabt, also für Motorrad und Moped und Traktor. Aber mit dem Auto fahre ich schon seit meinem 18. Lebensjahr. Weißt du, wenn ich da mitfahre mit jemandem nebenan, da fahre ich mit. Da, wenn der auf die Bremse drückt, drücke ich auch auf die Bremse. Und wenn ich missliche Situation sehe, dann sage ich auch, passen, Achtung, Achtung. Aber hast du das Steuer schon dem Herrn übergeben? So viele Leute denken, ich muss mitfahren und ich muss, so wie der Fahrschullehrer, den lieben Gott kommandieren, beschreiben, wie er fahren muss, dass ich Gott belehre. Die Zeit ist vorbei. Als Kind Gottes muss den Herrn nicht mehr belehren, wie er sich benehmen sollte, wie das Leben ablaufen sollte. Er ist der Chauffeur. Die Menschen werden immer moderner. Ja, es gibt schon Autos, wo schon alle automatisch fahren. Da kannst du beim Autofahren die Zeitung lesen. Aber immer ist noch der Mensch gefragt. Und es gibt auch Situationen in unserem Leben. Weißt du, vieles passiert automatisch, wenn du ein Kind Gottes bist. Da musst du nicht mehr groß sorgen, wie läuft das, wie spielt sich das ab. Aber es gibt kritische Situationen. Du kannst Gott nicht ganz ausklammern. Du brauchst Gott auch wenn alles automatisiert in deinem Leben ist. Wir brauchen Gott. Also verlass dich auf Gott, wenn es knifflig wird, wenn es problematisch wird. Wie soll ich mein Leben gestalten? Du kannst nicht andere Leute manipulieren. Wenn du was von deinem Mann oder von deiner Frau oder von deinen Kindern haben möchtest, dann kannst du nicht sagen, mach du das. Nein, du musst den Herrn bitten zuerst. Und er muss dann befehlen, den Menschen das und jenes zu tun. Und so viele Leute bauen Fehler. Die kommandieren andere Leute und die sind nicht deren Herrgott. Die sind nicht deren Herrgott. Die müssen lernen, ja, Herr, du sollst den Engeln befehlen, du sollst meinen Mann befehlen, du sollst meinen Kindern befehlen oder meiner Frau befehlen, dass dies und dies geschieht. Und nicht nur, dass ich einfach kommandiere. Schwierige Situation ist, wo wir einfach die Herrschaft übernehmen möchten, wo wir die Kontrolle übernehmen möchten. Als meine Frau diese Gehirnoperation 2001 hatte, ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Die Operation dauerte etwa 11 Stunden. Es war schon eine schwere und große Operation, bis der Tumor entfernt wurde. Und dann hat der Arzt gefragt, sagen Sie mal, wie viele Sprachen sprechen Sie, Frau Matutis? Als sie nachher wieder beim Bewusstsein war. Immer wenn etwas war, wo wir knifflige Situationen hatten, wo wir uns überlegen mussten, wie machen wir das, haben Sie da in irgendwelche Sprache, da ausländisch gesprochen, wir haben die Sprache nicht verstanden, aber Sie haben klar und deutlich das und das gesagt und es ist plötzlich uns so eingefallen. Und dann mussten wir sagen, dem Doktor bekennen, als der Professor dann kam, haben gesagt, wissen Sie, wir sind Christen, wir sind Pfingstler, wir glauben an den Heiligen Geist und wir glauben an die Zungensprachen. Das waren alles Gebete oder Anweisungen in Sprachen. Obwohl sie in der Narkose war, im Koma war, hat sie Anweisungen gegeben, was geschehen und was gemacht werden sollte. Und hier habe ich begriffen, was es bedeutet, die Zungensprache. Die da glauben, sie werden in anderen Sprachen reden, sogar dem Arzt Anweisungen geben. Denn unser Arzt, Oberarzt ist der Herr Jesus Christus, der lebendige Gott. Und die anderen sind nur Assistenten, auch wenn sie Professoren sind. Sie sind Assistenten. Und der Oberchef, der Oberarzt, der sagt, was passiert. Und das in Sprachen hat sie die Anweisung gegeben. Immer, sagte immer wieder, bei jedem Handgriff haben sie irgendwas gesagt, haben sie nicht verstanden, was das war, aber sie haben klar und deutlich gesprochen. Du siehst das Geheimnis, wie Gott in schwierigen Situationen eingreift. Gott gibt Lösungen, Antworten in kritischen Situationen. Du bist vielleicht verzweifelt in irgendeiner Lage und kommst nicht weiter. Da liegst du auf den Knien, betest und flehst und heulst und machst. Und plötzlich bekommst du eine Botschaft vom Himmel, dass du in Sprachen redest. Denk, was ist mit mir los? Oder eine Weissagung, eine Prophetie. Was? Ich krieg so viele Weissagungen für mich selber. Da stehe ich im Bad, schaue ich an, mein Ebenbild, und dann sage ich das und das, und so spricht der Herr, und ich zeige noch auf den Kerl mit dem Finger. Gott will durch uns, zu uns reden. Verstehst du, was es ist? Entdecke, wie Gott unsere Probleme löst, wie er uns antwortet. Schwierigkeiten sind schon vorprogrammiert in unserem Leben. Egal was es ist, der Raum wird eng, die Rohstoffe werden knapp, oder was weiß ich, die Regierungen machen ihren Blödsinn. Lass es bleiben. Gott löst die Probleme auf seine Art. Ganz raffiniert. Wir gehen von Herausforderung zu Herausforderung. Es wird immer alles teurer. Du musst mehr arbeiten. Der Raum, auf dem wir wohnen, wird immer enger. Der Boden ist verflucht. Gott hat gesagt, Adam, dein Acker ist verflucht. Diese ganzen sozialen Probleme, die wir jetzt hier haben, diese große Verstädterung, Wohnungsnot, das ist alles vorprogrammiert schon seit Adam und Eva. Der Boden ist knapp. Also wenn du dein Geld gut anlegen möchtest, kauf dir Acker. Und was weiß ich, selbst wenn du ein Gartenhaus dir als Eigentum nennst, das ist wenigstens etwas, aber der Boden ist verflucht. Und deshalb, alles wird knapper, alles wird weniger, alles verstädtert mehr und mehr. Wir kriegen Megastädte von 20 Millionen. Was ist da eine Stadt mit 20 Millionen, verstehst du? Und es gibt einige Städte, die mit 20 Millionen haben bereits und drüber hinaus. Denk nur Teheran, London, andere Städte in China, diese Megastädte mit 40 Millionen Einwohnern. Und trotzdem, der Herr kennt jeden einzelnen Chinesen, auch wenn es so viele von denen gibt auf dieser Welt. Gott kennt jeden Einzelnen und er ruft sie bei Namen. Gott sieht das Leben alles des Einzelnen, er sieht, was der Mensch verdient, dass er nicht auskommt, dass alles knapp wird. Und der Herr sagt, ich will dich segnen. Schwierigkeiten, vertraue Gott. Es wird knapper. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Glaub doch nicht, dass alles billiger und günstiger wird. Wir sind mittendrin in der Inflation. Die meisten kapieren das nicht. Unser Geld wird weniger und weniger. Ja. Es gibt keine Zinsen mehr. Du musst doch Strafzinsen zahlen. Das ist gang und gäbe. Und es wird alles knapper, es wird alles weniger. Und bald gibt es kein Bargeld mehr. Was machst du dann? Ich will dir nicht Angst machen. Ich will dir Mut machen. Vertrau auf Gott. Und Gott sagt, ich bring dich durch. Selbst wenn du in der Wüste bist. Guck mal, das die Kinder Israels, 2 Millionen Volk von Männern, da sind bestimmt 6, 7, 8 Millionen gewesen. Aber etwa 2 Millionen Männer waren das, nur was gezählt worden sind. Guck mal, Gott hat das Volk durchgebracht. 40 Jahre in der Wüste. Von 6, 7 Millionen Leute. Und du wirst nicht verhungern. Gott wird dich durchbringen. Plötzlich lernst du Dinge zu essen, die du bisher noch nie kanntest. Dann fängst du Fliegen und fängst Fliegen an zu brutzeln. Und es gibt Länder, du wirst erstaunt sein, die brutzeln Insekten, so wie wir Chips essen. Als ich zuerst mal verschiedene Dinge essen musste, draußen in der Mission, die Leute so mir als Delikatesse vorgelegt haben, aber Mensch, wir würden hier in Deutschland ekeln, aber für die ist es Delikatesse, die genießen das. Gott wird schon einen Weg finden, auch für dich, dass du überlebst, dass du glücklich wirst und dass du das Ziel erreichst. Und wenn nicht, dann holt er dich rechtzeitig nach Hause. Die Gefahren nehmen zu, Katastrophen nehmen zu, Spannungen nehmen weltweit zu. Gott bleibt immer dasselbe. Und in meiner Bibel heißt Jesus Christus, das gilt für Gott und für den Heiligen Geist, ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Die verändern sich nicht. Gott ist immer da, dieser daseinende Gott, egal was du brauchst in deinem Leben. Lerne in schwierigen Zeiten Gott zu vertrauen. Das musst du jetzt schon lernen. Und das, was du jetzt nicht lernst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Deshalb, wir müssen als Christen jetzt schon lernen, hart zu sein, abgebrüht zu sein, hart im Nehmen und hart im Geben. Wir müssen jetzt schon lernen, mit Schwierigkeiten umzugehen, mit Ängsten umzugehen, mit Engpässen umzugehen. Überall lauern Gefahren auf uns. Überall, ja, gefährliche Zeiten, egal was es ist, was da passiert. Und alles ist vergänglich. Und wir müssen damit lernen, alles geht vorüber. Deine Traurigkeit geht vorüber. Da ist der junge Salomo, der spielt auf dem Hof, und da geht der Asaf vorbei, dieser Anbetungsleiter von David. Jetzt im Talmud wird berichtet, wird darüber geschrieben, geht er da vorbei und ist ganz niedergeschlagen, ganz traurig, ganz mutlos und sagt: Herr, was fehlt Ihnen? Ach, sagt er, weißt du, da geht alles drunter und drüber. Ich bin so traurig, und wir haben ja diese Geschichte mit Asaf. Also die Reichen werden immer glücklicher, die Gottlosen werden immer gesegneter und mir geht es so schlecht. Psalm 73, lies mal nach dort, was da Asaf sagt. Und dann dieser junge Salomo hat einen Fingerring, und auf diesem Fingerring stand ein Wort, ich übersetze in Deutschen jetzt, alles geht vorüber. Da stand dieser Satz, alles geht vorüber. Deine Freude geht vorüber. Asaf, schau her, mein Ring, mein Königsring, da geht alles vorüber. Auch wenn ich König bin, da gehen die Höhen vorüber, da gehen die Tiefen vorüber. Alles geht vorüber. Und auch in deinem Leben geht alles vorüber. Die Jugend geht vorüber, das Alter geht vorüber, Gesundheit geht vorüber, Krankheit geht vorüber, Reichtum geht vorüber, Armut geht vorüber. Alles geht vorüber. Hast du mal glückliche Tage, da scheint Sonne, da bist du happy, und dann schneit es und hagelt und donnert und blitzt. Guck mal, was erleben wir jetzt in Australien? Zuerst brannten die Wälder und jetzt gibt's Überschwemmungen. Jetzt hat es plötzlich mal geregnet und der Boden ist so hart, verstehst du, dass das Wasser gar nicht aufsaugt. Ja, Hochwasser. Extrem. Die Welt ist voller Extreme. In der Endzeit wird die Zeit voller Extreme sein. Geistlich, da werden die Christen, die Gläubigen, die Echten, die Wahren, die werden aufblühen. Und auch das Böse wird aufblühen. Und Jesus sagt, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wir sind bald in der Erntezeit, wo alles passiert. Deshalb vertraue Gott in schwierigen Situationen. Egal, vertraue ihm in der Zeit der Extreme. Das Böse nimmt überhand, die Ungerechtigkeit nimmt überhand, auch die Liebe nimmt überhand an vielen Stellen. Weißt, die Leute sind so glücklich, sie sind ein Herz und eine Seele. Das war am Anfang der Christenheit, wo die Gläubigen dann einfach zusammengehörten, solange sie klein waren. Sobald sie große Gruppen sind, da ist nicht mehr die Einheit und die Liebe da. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden mit 900 Mitgliedern. Da haben wir uns gar nicht gekannt. Da haben wir nur den Pastor gekannt, die paar Ältesten, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Aber die anderen, so nur die vielleicht links und rechts, wo neben mir mal gesessen sind, dass ich die gekannt hätte. Aber in den kleinen Gruppen, dann bin ich in eine kleine Gruppe gekommen. Wir waren nur 17 Männer, Brüderstunde hatten wir. Da wusste ich ganz genau, sogar als junger Bursche, wusste ich genau, was der Opa für Probleme hat. Da hat man die Probleme gesehen. Deshalb freu dich über die kleinen Gruppen. Und in der Endzeit wird es kleine Gruppen geben. Die Häuser hin und her, wo sich die Christen auch versammeln. Vertraue Gott. Gott macht keinen Fehler, dass plötzlich so viele Hauskreise entstehen oder Grüppchen entstehen oder was weiß ich, was da alles entsteht. Gute und schlechte. Ja, positiv und negativ. So viele sind geboren und leben, ja, ein gefährliches Leben. Sie sind immer dem Tod ausgesetzt. Aber Gott bringt sie durch. Ich habe so viele Geschwister in der Seelsorge gehabt, die dürften gar nicht leben. Ja, die wurden abgegeben, nach der Entbindung Zeitungspapier gewickelt, und die sind trotzdem groß und alt geworden und stark geworden, verstehst du? Und gesegnet. Du sollst dich nur dich selber annehmen. Ob dich deine Mutter dich annimmt, oder dein Vater oder die Eltern dich annehmen, ist vollkommen wurscht. Du musst dich selbst annehmen und dann sagen, Gott, nimm du mich an. Und ich gebe mich dir an. Und wenn du von Gott angenommen wirst, das ist mir vollkommen egal, ob mein Vater oder meine Mutter mich annimmt. Es ist schön, wenn sie mich annehmen und mich lieb haben und ein bisschen streicheln. Aber sie können mich nicht aufpassen bis zur letzten Stunde meines Lebens. Die können nicht immer hinter mir sein. Irgendwann müssen sie laufen. So wie die Vögel, die werden Flüge, verstehst du? Und die fliegen aus und die lernen jetzt auf eigene Weise und Art zu jagen und Würmchen zu suchen und Käferchen zu sammeln. Die müssen Flüge werden. Ich werde nicht vergessen, auf meinem Balkon, letztes Jahr habe ich 8 oder 9 Amseln ausgebrütet, oder ich nicht ausgebrütet, sondern der Vogel hat sie ausgebrütet, aber es war auf meinem Balkon. Und ich habe mich so riesig gefreut über diese Vögelchen. Und einige habe ich sogar das Fliegen gelehrt. Die sind runtergeflogen aus dem Nest raus, wieder ins Nest reingesetzt. Und dann habe ich gerade eine Amsel, denke ich noch heute, habe ich ins Nest gesetzt. Die Mutter ist auf dem Baum und schreit, flieg, 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 flieg. Und der Arme, der schreit und hat Angst. Dann fällt er aus dem Nest, dann wird er wieder ins Nest reingesetzt und dann irgendwann gibt er sich einen Schubs und er fliegt. Und er will gar nicht mehr landen. Der fliegt um den Baum rum, um die Mutter rum. Und dann irgendwo landet er dann nachher, verstehst? Und so ist es genau, wir müssen mutig werden. Gott fordert uns heraus, flieg, 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 flieg. Gebrauch deine Flügel, gebrauch deine Möglichkeiten, gebrauche deine Gaben, gebrauche deine Finanzen, gebrauche deinen Mund, gebrauche deinen Geist, gebrauche alles, was du hast, deinen Glauben. Und du lernst plötzlich fliegen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Unten war da die Katze. Und wir haben unten zwei Katzen. Ja, die waren schön, dass du auf dem Boden landest und nicht mehr fliegst. Das ist der Teufel. Der Teufel wartet auf uns, bis wir uns aufgeben, bis wir kapitulieren, bis wir schwach werden. Aber das ist der Weg des Lebens. Die meisten, ja, die trauen sich nicht zu, so wie diese kleine Amsel, Angst und die piepst und Mutter piepst noch viel mehr. Komm und gebrauche das, was du hast. So ohne der Hilfe des Heiligen Geistes, ohne der Herausforderung, ohne den Eltern, schaffst du es nicht. Ich habe mal einen Film von einem Reporter angeguckt über Adler, das hat mich interessiert, was ist der Adler, in der Bibel steht so viel von Adler und so weiter, wir fahren auf wie Adler, wir werden jung wie Adler, wir fliegen wie Adler und so weiter und da habe ich diesen Film mir angeguckt, ein schöner Naturfilm und da ist eine Adlersfamilie, die haben einen Jungen ausgebrütet und der soll jetzt fliegen lernen und der Kerl will nicht fliegen. Die Mutter schubst ihn und er stemmt sich und stampelt sich und wehrt sich. Der will nicht fliegen. Weißt du, was die Mutter dann macht? Zerstört das Nest des Adlers, zerstört ihr Nest, was sie für den Jungen gemacht hat. Zerstört und er schreit immer mehr, Mutti, was machst du hier? Aber manchmal muss der liebe Gott auch unsere Nester zerstören, unsere Gemeinde zerstören, unser Haus zerstören, unsere Familie zerstören, damit wir fliegen lernen in aller Liebe. Und dann hängt er noch an diesem Park. Höschen hängte da, wo das Nest aufgebaut war, und dann fliegt die Mutter an mit Kraft und schubst den Kerl in die Leere, in die Luft, und plötzlich fängt an, die Flügel zu gebrauchen, und der Kerl fliegt, und er hört nicht mehr auf, so wie meine Amsel. Und so ist Gott. Gott muss manchmal uns die Dinge zerstören, dass er vertraue Gott in den Schwierigkeiten. Gott weiß, jetzt bist du reif für das und jenes. Jetzt bist du reif, auf eigene Füße zu stehen. Jetzt bist du reif, ein Missionar zu sein, ein Evangelist zu werden, ein Heiliger zu werden, ein Vater und Mutter in Christus. Jetzt bist du reif. Und dann erlaubt das Ding in deinem Leben passieren. Der Heilige Geist ist der Tröster, dieser Parakletos, dieser Beistand. Wachse im Glauben. Die Schwierigkeiten sind nur dazu da, Bruder und Schwester, um zu wachsen, um stark zu werden, dass du deine Flügel gebrauchst, deine Füßchen gebrauchst, egal was es ist. Um zum Leben brauchen wir Energie. Ohne Kraft läuft nichts. Und die auf den Herrn hoffen und harren, die bekommen neue, frische Kraft. Lob und Dank. Und wir leben in einer Welt voller Dornen und Disteln. Wir haben Kummer, wir haben Leid, wir haben Elend. Wir müssen alle diese Dinge erleben. Und viele Menschen, die nichts tun, die brennen aus. Die sind leer. Was ist mein Leben? Ja, du hast dein Leben gar nicht gelebt. Du hast gar nicht getan, was du tun solltest. Gebrauche, was du hast. Du wirst nicht überfordert. Gott überfordert niemand. Wenn Menschen sagen, ich bin überfordert, ich kann nicht. Nein, Gott weiß, was er dir zumuten kann und was er mir zumuten kann. Gott wartet auf uns. Wer selbst schwach ist, krank ist und so weiter, der kann nicht anderen Leuten helfen und dienen. Da musst du erst mal selber gesund werden, selber stark werden, selbst zuerst mal zu Kräften kommen und dann kann er anderen Menschen dienen. Und wenn du gesund bist, und ich möchte jetzt für ein paar gesunde Leute etwas Schönes erzählen. Ich bin in Marseille, das ist in Südfrankreich, evangelisiere dort. Und da kommt eine Bäuerin zu mir in den Gottesdienst vom Land her, irgendwo, also aus der Gegend von Marseille. Und dann sagt sie, bei uns früher, nicht jetzt, früher, da war es üblich, wenn irgendjemand schwer krank war, hat man mit ganzem Dorf gesucht, wo ist ein Gesunder. Und hat man den Kranken in das Bett eines Gesunden gesteckt. Da ist er gesund geworden, verstehst du? In das Bett eines Gesunden gesteckt, den Kranken. Und weißt du, das ist so wichtig. Du wirst geheilt durch gesunde Menschen, nicht durch Kranke. Halte dich nicht an kranke Menschen auf. Denen sollst du dienen, wenn du es kannst. Wenn nicht, versuch zuerst mal selber gesund zu werden. Ein Gesunder bringt Gesundheit, nicht umgekehrt. Weißt du, der dreht sich, der strampelt, beruhige dich, weißt du, und so weiter. Da gibt es einen Schubs, verstehst du, dass er sagt, du, ich darf nicht krank spielen hier. Das hat mich imponiert, diese Bäuerin bei uns früher. Du musst mehr haben als die anderen, mehr wissen, mehr können und mehr sein, damit du was geben kannst. Deshalb, gib nicht nur aus deinem Mangel, was du ein bisschen hast, so auf Sparflamme, fang an, mehr zu geben. Wenn ich mich vorbereite hier zum Predigen, ich muss mich mehr vorbereiten zum Predigen, als was ich predige. Das meiste predige ich sowieso nicht. Aber ich habe gesammelt, Material gesammelt, ich habe Gedanken gemacht, ich habe darüber meditiert. Und dann kann ich weitergeben. Und du kannst nur jemand weiterführen, wenn du den Weg kennst, selbst den Weg gegangen bist. Du musst die Dinge zuerst mal selbst begriffen haben. Sie selber helfen. Wie hilft man sich selber? Wie steht man auf eigene Füße? Und dann kannst du den anderen das beibringen. Ob es Radfahren ist, ob es Schwimmen ist, egal was es ist. Du musst selbst erstmal furchtlos sein. Ein Angsthase kann niemand stärken und motivieren. Sei tapfer und kühn und so weiter. Du wirst mit deiner Angst noch anstecken. Da wird er noch mehr Angst haben, wenn du siehst, wie du bibberst und zitterst. Du musst selber kühn und mutig werden, Selbstvertrauen haben. Wenn du selbst kein Selbstvertrauen hast, brauchst du nicht für andere beten. Bevor du andere ermutigst, ja, solltest du dein ganzes Angsthasendasein ablegen. Ein Feigling kann niemand anders ermutigen. Im Gegenteil, da zieht er die Leute noch runter mit seinem Gequatsche und seinem Geschwätz. Zuerst musst du dein Leben aufräumen, bevor du bei anderen Leuten anfängst, das Leben aufzuräumen. Das ganze Messy sein, das ganze Durcheinander, das ganze krank sein und so weiter. Bei dir zuerst mal Ordnung schaffen. Ein gottloser Sünde und so weiter kann nicht dich in den Himmel bringen. Trau ihm nicht zu, der kennt den Weg ja nicht. Der ist ja noch nie dorthin gewesen, im Himmel, ein himmlischer Örter. Da war er noch nie versetzt, ein Sünder, ein Gottloser. Die Bibel sagt, dass er wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Ein Zweifler kann dir nicht den Weg des Glaubens zeigen. In aller Liebe. Der Selbstzweifel, der musst du erst mal durchdringen und durchbrechen zum Glauben, wie der Thomas. Und dann wird er ein großer Missionar. Der Thomas ist ein großer Missionar geworden. Der ging bis nach Kochin runter, nach Indien, hat überall Leute ermutigt. Und bis heute gibt es die Thomaskirchen. Vertraue dich nicht Menschen an, die selbst nicht den Weg gehen, selbst den Weg nicht kennen, selbst ferne von Gott sind, die selbst ja den himmlischen Vater nicht kennen, die selbst nicht erlebt haben, wie Gott einen versorgt, wie Gott zu einem steht. Vertraue dich solchen Leuten nicht an. Das ist gefährlich. Dann wirst du verhungern. Aber vertraue dich Menschen, die selbst durch Tiefen gegangen sind. Viele Menschen bilden sich was ein, sie können andere beraten und so weiter. Nein, du lernst das nicht in der Schule, wie man andere berät und wie anderen Menschen dient. Aber durch Tiefen, ja, durch Nöte, durch Verletzungen, durch Ängste, wenn du gemobbt bist, dann kannst du sagen, guck mal, wie ich das gemacht habe, als ich gemobbt worden bin. Dann kannst du den Leuten erzählen. Du brauchst keine Theoretiker, Studierte oder Eingebildete oder Besserwisser. Nein, du brauchst Menschen wie Hiob. Menschen, die einen verstehen. Aber diese Freunde von Hiob, das waren alles Hochstapler. Hiob, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig. Ich sage jetzt mit meinen Worten. Weißt du, 38 Kapitel im Buch Hiob hätten nicht drin sein müssen. Nur wegen diesen Kauzen da, die von gekommen sind und zuerst mal 7 Tage nur zugehört haben, zugeschaut haben. Und dann haben wir gesagt, Hiob, das ist das und das in deinem Leben. Ja, Gott ist gerecht und Gott ist so und Gott ist so. Und das, bis der Hiob sagte, hört auf mit dem Quatsch. Mein Erlöser lebt, auch wenn ich jetzt auf alle 4 hier krabbel und auf dem Boden liege und nicht weiter weiß und Schmerzen habe. Mein Erlöser lebt. Und dann durfte Hiob sogar für seine Freunde beten. Stell dir mal sowas vor. Das waren selber noch hilflos. Weißt du, am Schluss musst du als Behinderte, als Kranke, sogar noch für den Seelsorger und Seelsorgerin beten. Sowas ist auch schon passiert. Du brauchst Praktiker, die selbst den Weg gegangen sind, die selbst mal vor Gott zerbrochen sind. So wie Petrus. Was hat der Heiland gesagt? Petrus, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Petrus ist 3 Jahre lang mit dem Heiland mitgetüppelt, was er alles erlebt hat. Aber der ist da im Hof des hohen Priesters zusammengebrochen, weint bitterlich. Und Jesus fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Das ist das Einzige, was der liebe Gott wissen will. Nicht, verstehst du mich, kennst du mich? Oder hast du schon die Bibel gelesen? Liebst du mich? Das ist, was Gott sucht, was Jesus sucht, was der Heilige Geist sucht. Der wahre Glaube ist eine tröstende Stärke im Leiden. Der Christ weiß, dass das Leiden nicht beseitigt wird. Das Leiden bleibt in der Welt, auch wenn du alles möglich tust. Es ist ein Teil dieser Welt. Aber ich habe die Welt überwunden. Sei getrost. Meinen Frieden gebe ich euch, meine Lieben, sagt der Herr. Und dann darfst du Gott vertrauen, dich in die Hände Gottes fallen lassen. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Einfach hier, Herr, hier bin ich. Hast du mich lieb, Petrus? Das fragt der Herr. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Altarruf mal gehabt und da kniet eine Schwester und die sagt nichts anderes, die betet fast eine halbe Stunde, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Dann fängt der andere auch zu sagen, ja, Jesus, ich liebe dich auch. Und dann betet schon die ganze Gruppe, die in dieser Gebetsversammlung war, die fangen alle zu beten, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Und weißt du, was plötzlich passiert? Da ist ja fast eine kleine Erweckung ausgebrochen. Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Ja, fang doch ganz einfach so zu beten, Jesus, ich liebe dich. Gott will keine großen Gebete, keine religiösen Sprüche in Lateinisch, Griechisch, Hebräisch oder was weiß ich, Aramäisch vielleicht noch womöglich hören. Nein, er will nur in deiner Muttersprache hören. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe meine Not nicht. Ich habe keine Antwort, keine Lösung für mein Anliegen. Aber ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und was hat dann der Herr aus dem Petrus gemacht? Nun, du bist ein Fels. Und auf diesem Bekenntnis, ich liebe dich, will ich meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde Jesus, eine Gemeinde der Liebe, eine Gemeinschaft der Liebe. Jesus, ich liebe. Und wenn alle Gläubigen Jesus lieben, was glaubst du, wie fantastisch dann die Gemeinschaft ist? Sie sind ein Herz und eine Seele. Das ist der Grund, worauf Jesus die Gemeinde baut. Und Petrus ist zu der Liebe durchgedrungen. Stärke deine Brüder. Der Christ weiß, ich werde die Welt nicht verändern. Ich kann die Welt auch nicht verändern, will ich auch nicht. Aber ich kann durch die Liebe Gottes in eine andere Dimension leben. Jesus, ich liebe dich. Und wir haben hier ein schönes Lied am Anfang gesungen. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Du kannst gar nicht lang und oft genug sagen Lob und Dank. Auch wenn du Nöte hast und nicht mehr überblickst, sag einfach Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Bei meiner Frau war es so, bei jedem Löffel, den sie dann genommen hat und nicht runterschlucken konnte, Lob und Dank, wenn sie dann das, was auf dem Löffel war, runterschlucken konnte, Lob und Dank. Weißt du, wenn du es nicht mehr kannst, dann siehst du, wie großartig und gewaltig Lob und Dank ist. Die meisten Leute haben das verlernt, Jesus, ich liebe dich zu beten und Lob und Dank zu sagen. Lerne die Sprache des Herzens. Wer an Jesus glaubt, der sieht das Elend, und es ist das Einzige, was es tun kann. Jesus, ich liebe dich. Du bist gerecht, du bist heilig, du bist würdig, dein Wille geschehe. Ich kann nichts anderes und ich kann Lob und Dank sagen. Wie heißt es in der Bibel einmal im Neuen Testament? Das ist neutestamentlich natürlich. Sage Dank alle Zeit für alles. Hast du es gelesen? Dank für alles sagen. Weißt du, wir können Dank sagen, wenn wir im Lotto gewinnen oder in der Lotterie oder was weiß ich wo, wenn es uns gut geht, wenn wir ja Erfolg haben, aber sag Dank für Misserfolg, für Fehlgriffe, für ja negative Dinge in deinem Leben. Und der Gläubige geht ja an der Not ran, ganz anders, er geht mit dem Herrn an seine Not ran. Er nimmt Gott in seine Hand, an seine Hand und sagt, Herr, du hilfst mir, du stehst mir bei, Lob und Dank. Du hilfst uns. Wir sollen jetzt schon Danke sagen für Dinge, die wir nicht verstehen, denn wir werden eines Tages im Himmel sein, da werden wir alles verstehen. Und dafür hast du gedankt, Matthäus, und dafür hast du Gott gelobt und gepriesen. Wir können und wir werden das Leiden aus dieser Welt nicht beseitigen können, selbst wenn wir es wollen und uns noch so anstrengen. Aber wir können ein Stück weit Licht in dieses Dasein bringen, einfach das Leid erleichtern. Lob und Dank. Lob und Dank. Verstehst du? Können wir das erleichtern, abschwächen? Der Glaube an Gott gibt dem Leidenden in seiner Not Beistand, Lob und Dank. Ja, was sagst du das? Weißt du, das ist wie Narkose. Das schwächt alles ab. Du merkst gar nicht mehr diese ganze Operation, den ganzen Prozess. Lob und Dank, Lob und Dank. Wer an Jesus glaubt, ja, der versteht die Welt ganz anders. Herr, ich liebe dich. Im Leid verbindet sich Gott mit uns und wir dürfen uns mit ihm verbinden. Lob und Dank. Jesus, ich liebe dich. Und plötzlich wird die Geschichte Gottes Geschichte und nicht mehr deine Geschichte. Plötzlich wird das Problem nicht mehr dein Problem, das wird Gottes Problem. Du legst es in seine Hände, sagst Lob und Dank, das ist schon weg. Ich habe entsorgt, ich habe Gottes abgegeben, ich habe Danke gesagt. Und wofür du Danke sagst, ja, das ist schon losgelassen. Plötzlich lebst du in einem ganz anderen Land, auf der anderen Seite, lebst in einer anderen Dimension. Darüber spreche ich nächstes Mal oder die nächsten Gottesdienste. Wenn wir im Leid sind, gibt Gott uns, jetzt pass auf, was ich sage, erschrecklich, keine Antworten auf unsere Fragen. Wenn wir im Leid sind, Gott antwortet uns gar nicht. Wie oft hätte ich gerne eine Antwort von Gott gehabt? Ja, aber was macht der liebe Gott? Er sagt, ich bin bei dir, Johannes, ich bin bei dir. Er gibt mir keine Antwort, warum, wieso, weshalb das alles passiert. Aber er sagt, ich bin bei dir, in guten und in schlechten Tagen. Ich brauche den lieben Gott in guten Tagen nicht. Da kann ich mein Leben selber leben. Aber ich brauche den lieben Gott in schlechten Tagen. Wenn ich nicht mehr ein- und ausweis, die Welt nicht mehr versteht, da begleitet er mich. Er nimmt sich meine an. Er tröstet mich. Weißt du, da wirst du von Gott gestreichelt. Hast du schon mal sowas erlebt, wie Gott dich streichelt? Ich kriege Gänsehaut. Also ich habe schon öfters Gänsehaut gekriegt, wenn der liebe Gott mich so berührt. Das ist etwas Ungewöhnliches oder etwas Außergewöhnliches. Er verbindet sich mit uns. Er legt mir den Arm um. Wie heilsam und wie hilfreich war das für mich, wenn ich Dummheiten gemacht, Fehler gemacht habe, Schaden angerichtet habe. Da kommt mein Vater, legt mir den Arm an um und sagt, Johannes, ich kenne sowas. Verstehst du? Ich kenne sowas. Ich bin auch ein Lausbub mal gewesen. Und es tröstet mich, wenn der Vater, der himmlische Vater, mich so auf meine Schulter die Hand auflegt. Wenn ich nach Hause kam und manchmal vielleicht schlechte Noten mit nach Hause gebracht habe, dann haben meine Eltern gesagt, Johannes, du lernst nicht für die Noten, sondern du lernst für dein Leben. Egal wie die Noten dann, wie du dann abschneidest, ist vollkommen egal. Und das hat mich ermutigt. Ich lerne fürs Leben, ich lerne nicht für die Schule, ich lerne nicht für die Noten und ich arbeite nicht fürs Geld. Ich arbeite für das Leben, nur nebenbei. Seine Antwort ist seine Gegenwart. Er gibt uns Kraft, das zu tragen. Er greift uns unter die Arme. In Jesus ging Gott selbst den Weg des Leides. Er duldete selbst die wahnsinnigsten Schmerzen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus getan. Im Leid ist Gott mein Partner geworden. Er beteiligt sich an meinem Schicksal. Und er sagt, Matthäus, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und er leistet mir Gesellschaft. Egal wo ich dann bin, wenn ich irgendwo einsam bin, wenn ich etwas Schreckliches erlebe, dann sagt er, ich bleib dabei, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich bin dein Helfer, dein Beschützer. Ich gebe die Rückendeckung. Vertraue Gott. Guck mal, mittendrin im Knast sitzt Paulus und Silas und da fangen sie an, Gott zu loben. Nicht normal. Wahre Christen handeln anders, die handeln verrückt. Die handeln nicht normal. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in alle Ewigkeit. Amen. Und dann gehst du weiter. Und dann lobst du und preist den Herrn wieder. Ja. Und das ist, was Gott macht. Er beschützt dich, er steht hinter dir. In Schwierigkeiten vertraue ihm. Er ist ein guter Kumpel. Also für mich ist mein Gott ein Kumpel. Nicht nur Daddy, ist mein Freund. Ist ein Stück von mir. Er wohnt in meinem Herzen. Ja, ich kann Gott aus meinem Leben nicht entfernen, nicht rausreißen. Das können auch die Ärzte mir nicht rausoperieren, auch die Psychologen und die Atheisten und die Gottlosen können mir das nicht rausnehmen. Die können mein Herz mir rausreißen. Aber das, was in meinem Leben drin ist, Gott in mir, Christus in mir, das können sie mir nicht nehmen. Das konnten die auch nicht den vielen Christen im Untergrund, auf dem Gulag oder wo auch immer wegnehmen. Es steckt in mir. Ja, und Gott nützt mich nicht aus, Gott missbraucht mich nicht. Er ist bei mir, wenn ich Angst habe, wenn ich bedroht werde, wenn ich vergewaltigt werde, wenn ich über den Tisch gezogen werde, wenn ich jede Hoffnung verliere, wenn bei mir nichts mehr läuft, Er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Also, bis ich sterbe. Die Welt kann von mir lang noch existieren. Aber bis ich sterbe, vertraue ihm in deinen Schwierigkeiten, gerade nicht in Panik. Wie oft möchtest du in Panik geraten? Dieser Gott Pan, dieser Hirtengott, der flötet und pfeift und so weiter. Aber lass dich da die Freude am Herrn nicht nehmen. Sei glücklich. Lass doch den zwitschern, so viel er will. Nimm das Leben so, wie es kommt. Und solange du Gott vertraust, wirst du nicht mutlos werden, Bruder, Schwester. Du wirst nicht ohnmächtig. Du wirst nicht zusammenbrechen. Du gehst nicht unter und du überlebst Krisen. Mit Gott überlebt man Krisen. Der israelische Ministerpräsident Bibi, also Netanyahu, da sagte er in einer Rede vor, ja, Neujahrsrede war das sogar, sagte vor dem Knesset und sagt, also wir Juden, wie Israelis, noch vor 70 Jahren wurden wir Juden als Schafe zur Schlachtung gebracht. Vor 70 Jahren, vor 60 Jahren hatten wir noch kein Land, noch keine Armee. Nur wenige Stunden nach unserer Staatsgründung erklärten 7 arabische Länder unserem kleinen jüdischen Staat den Krieg. Und bei uns gab es nur 650 Soldaten. Das sagt Bibi. Und wir hatten keine mächtige Waffe oder Luftwaffe. Wir hatten nur einige mutige Leute, 650 mutige Leute. Und dann sagt Netanyahu hier weiter, Ostern wurde gefeiert. Und er meint Passa, der Auszug der Kinder Israel aus der Wüste und aus Ägypten. Und wir haben es nicht vergessen, was das ist, Ostern, also Passa. Wir haben den Pharao überlebt, wir haben die Griechen überlebt, wir haben die Römer überlebt, wir haben die Inquisition Spaniens überlebt, wir haben Hitler überlebt, wir haben Holocaust überlebt. Das hat er im Knesset dieses Jahr gesagt. Und wir haben die Armeen von 7 arabischen Ländern überlebt. Wir werden auch die heutigen Feinde unseres Volkes weiterhin überleben. Geschwister, das ist Glaube. Auch die Christen sollten solchen Glauben haben. Wir werden auch die heutigen Feinde überleben. Und dann sagt weiter, denken Sie an eine andere Zeit in der Geschichte der Menschheit. Und da geht dann auf die Geschichte ein bisschen ein in seiner Rede. Denken Sie darüber nach, für uns, das jüdische Volk, war ja, die Situation noch nie besser in dieser Welt. Auch für uns Christen ist die Situation, in der wir leben, noch nie besser gewesen. Auch wenn wir vielleicht das goldene Zeitalter nennen, alles technisiert, alles, ja, alles so mit normalen Mitteln ausgerüstet. Und dann sagt er, denken Sie daran, alle Nationen oder Kulturen, die einst versucht haben, uns zu zerstören, also uns Juden, existieren heute nicht mehr. Aber wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Die Römer. Ja, spricht heute noch jemand Latein? Vielleicht die katholische Kirche. Du musst bei Priester studieren, um Latein zu können. Und schau uns an, die Nation der Bibel, die Sklaven Ägyptens. Wir sind immer noch hier und wir sprechen die gleiche Sprache wie vorher. Ja, wie der Hesekiel, bloß sie haben vielleicht das Wort Waschmaschine nicht. Die Worte, die sprechen die gleichen Worte. Und am Schluss sagt der Ministerpräsident weiter, und wir werden gewinnen. Weil der Hüter Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht schläft. Und das möchte ich hier zurufen, dir und mir. Wir werden gewinnen, weil der Hüter Israels, des Volkes Gottes, nicht schläft. Unser Gott schläft nicht, auch wenn wir schlafen. Wenn wir durch die Hölle gehen müssen, durch die ganzen Endzeitgerichte. Und in der Bibel heißt es weiter, weil du bewahrt hast, mein Wort will ich doch auch bewahren vor der ganzen Endzeitgerichten, von diesem ganzen Endzeit-Countdown, weil du mein Wort bewahrt hast. Lass uns zum Wort Gottes bleiben. Auch wenn Fehler gemacht werden. Das Zeitalter der kosmischen Strafgerichte bahnt sich an. Die Kontinente brennen. Eisberge, Gletscher schmelzen. Ja, das Wasser steigt, die Meere steigen, die Meere erwärmen sich. Wir haben kosmische Katastrophen. Ja, die Bedrängnis ist groß. Da können Leute hier protestieren und Steuern erheben, so viel sie wollen gegen CO2. Sie können das Schicksal nicht abwenden. Gott sagt es, das wird alles passieren. Ein Drittel der Bäume wird sterben, ein Drittel von dem und dem und dem. Aber Gott wird durch die Seinen retten und durchbringen, so wie er damals den Lot aus Sodom rausgeführt hat, oder den Noah mit seiner Arche. Und sein Volk wird überleben. Sein Volk wird überleben, weil du mein Wort bewahrt hast. Geschwister, es ist so wichtig, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und das musst du jetzt lernen, der Bibel zu vertrauen. Einfach die Augen zumachen und durch. Ich komme im Juni von einer Evangelisation aus Rumänien zurück. Und bei uns in Stuttgart damals, es hat gegossen, was das Zeug hielt. Und plötzlich bin ich in eine Unterführung und ich habe gar nicht gemerkt, da ist eine Unterführung, aber die ist voller Wasser. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, was ich machen soll mit dem Wasser. Verstehst du, mein Auto kann nicht schwimmen. Und eine Stimme sagte, Johannes, leg den fünften oder vierten Gang, ich weiß nicht, wie viele Gänge mein Auto damals hatte, aber es war ein größeres Auto, und ich lege meinen Gang ein und ich nehme Schwung, mache die Augen zu und fahre durch. Und plötzlich bin ich auf der anderen Seite vom Tunnel, auf der Unterführung. Oft müssen wir auch so machen, ihr Lieben. Einfach die Augen zumachen und sagen, ich muss hier durch. Das bleibt mir nicht erspart. Zurück kann ich nicht mehr, vorwärts kann ich nicht, wo soll ich hin? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Nur kluge Leute überleben das, die nicht nur die klug schwätzen, nein, die klug sind. Vernünftige Menschen, die auf die innere Stimme hören. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir auf die innere Stimme hören. Vor Jahren hatten wir einen Bruder, einen, der bei der Marine war, US-Marine war, also Soldat war, der wurde in Vietnam abgeschossen, er wurde abgeschossen, auf jeden Fall, er ist im Dschungel rumgemarschiert, hat er erzählt, wie er sich bekehrt hat, seine Bekehrungsgeschichte. Er ist im Dschungel, er war kein Christ zu diesem Zeitpunkt, er ist im Dschungel rummarschiert und kam immer wieder an der gleichen Stelle raus. Dann sagte er, Herr, wenn es dich gibt, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann war eine offene Lichtung und dann setzte er sich hin und sagte, eine Stimme sagte, bleib hier sitzen, du wirst rauskommen, deine Kameraden werden dich suchen. Und er saß und plötzlich fliegt ein Hubschrauber vorbei und dann winkte gleich und er wurde abgeholt. Aber wäre er weiter im Dschungel gegangen, die hätten nicht gefunden. Das war seine Rettung. Und er hat gesagt, Geschwister, das war seine Predigt, der hat eine tolle Predigt hingelegt, der sagt, in der Not solltest du beten, ob du Christ bist oder kein Christ bist. Bete in der Not. Und alle Menschen können beten. Gott hat das allen Menschen gegeben als Ausrüstung. Jeder Mensch kann beten, ob er Hindu ist, Buddhist ist, Moslem ist, Atheist ist. Er kann beten. Lass doch ein Flugzeug mal in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Da beten fast alle. Nur ganz Verrückte beten da nicht. Oder Blinde und Dumme. Aber normalerweise, jeder Mensch betet, auch wenn er Atheist ist. Wenn der Pilot sagt, bitte schnallen Sie sich an, ziehen Sie Ihren Kopf ein und was weiß ich. Da fangen sie an zu beten. Ich bin einmal in Indien, ich bin in so ein Loch reingekommen und da hieß es auch, plötzlich hieß es, also, und von daher weiß ich, dass die Leute im Flugzeug beten. Plötzlich kamen wir in einen Windstrom, plötzlich sank das Flugzeug ganz massiv ab. Und zuerst sagte, wir kommen jetzt in eine Unwetterlage rein, bitte schnallen Sie sich an, da ist sogar die Maske runtergekommen, verstehst du? Und da alle haben angefangen zu beten, aber ich wusste, mein Leben ist in Gottes Hand, mir ist egal. Ich habe mich auch hingelegt und habe gesagt, Herr, egal, mein Leben ist in deiner Hand und mich kann niemand aus deiner Liebe trennen. Und das Flugzeug ging ab und wir sind alle in die Luft gegangen. Ja, so einfach, wir sind einige Meter abgesackt. Aber da beten alle Leute. Und da haben die plötzlich gebetet. Da haben sich die Leute bekreuzigt. Ach, war toll zu sehen. Plötzlich war das Flugzeug eine Kirche, eine Versammlung, ein Gebetshaus. Ja. Lass die Leute in Not kommen. Die Leute beten alle. Lass sie todkrank werden. Da beten sie alle. Ja. Gott ist da. Vernünftige Menschen, die vertrauen Gott und hoffen auf Gott. Ja, schau nicht auf die Menschen, egal was es ist. Ich werde langsam zum Schluss kommen, aber noch einige Gedanken will ich mit euch loswerden oder bei euch loswerden. Vor der Sintflut, die Menschen ließen sich vom Heiligen Geist nichts mehr sagen und weißt, da gab es die Riesen, die Monster, die haben die Leute beeindruckt. Vor der Sintflut gab es die Riesen und die haben die Leute imponiert. Ach, der Riese sowieso. Da kommen die ganzen Göttergeschichten, griechischen Göttergeschichten wahrscheinlich her. Sie haben sich auf die Riesen verlassen, sie brauchen den Heiligen Geist, sie haben sich auf die Profis verlassen, sie haben sich auf die Spezialisten verlassen und sie haben Gott nicht vertraut. Und deshalb lese ich auch in der Bibel, weißt du, sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wozu denn? Diese Superstars, ihre Leistungen, haben sie mehr imponiert als der Heilige Geist? So wie die Leute auf der Titanic. Wir brauchen keine Schwimmwesten, wir brauchen keine Rettungsboote, wir sind unsinkbar. Kennst du ja diese Worte? Und was ist passiert? Sind alle untergegangen, die nicht daran geglaubt haben. Menschen, die damals auf Gott sich verlassen haben, die wurden gerettet. So ein Noah und seine Familie. Vertraue Gott in schwierigen Zeiten. Schau nicht auf die Riesen, die Superstars, Professor, Doktor oder was weiß ich, wer das alles ist. Verlass dich auf den Herrn. In der geistigen Welt geht nichts automatisch. Da musst du lernen, auf Gott dich zu verlassen. Und in Jeremia Kapitel 29, Vers 13, da heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Fang an, Gott zu suchen. Und zwar in guten Zeiten. Dann musst du nachher nicht verzweifeln. So wie bei mir, bei diesem Flug in Indien. Weißt du, ich wusste, ich bin in Gottes Hand. Und mein Leben ist in Gott geborgen. Ich war sicher. Ich habe nicht so geschrien wie manche. Ah, da gab es Frauen, die schrien. Die haben gebrüllt. Verstehst? Angst gehabt. Wenn du weißt, dein Leben ist in Gottes Hand, dann weißt du nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Deshalb lerne Gott zu vertrauen in guten Zeiten. Erfülle in guten Zeiten den Willen Gottes. Ja, gehorche Gott in guten Zeiten. Und vertraue, dass er dich heilt, dass er dich segnet, dass er für dich sorgt und so weiter. Verlass diesen Weg nicht, sondern bleib auf diesem Weg. Ich wusste, oder wir waren zu dritt damals in Indien von meiner Gemeinde und wir wussten, wir sind auf der Missionsreise, wir dienen Gott. So wie Petrus, nein nicht Petrus, wie Paulus auf der Überfahrt nach Rom. Wir wussten, Gott ist bei uns. Gott wird uns durchtragen. Selbst wenn das Flugzeug abstürzt, wir werden gerettet, wie auch immer. Oder wenn wir nicht gerettet werden, dann sind wir wenigstens in einer richtigen Sache gestorben, für den Herrn. Mein Leben ist in Gottes Hand. Deshalb, alles was du brauchst, ist alles in dir. Das tragen wir mit uns, so wie der Spatz, die Lilie, was weiß ich, die Blumen auf dem Felde. Wir haben alles in uns, den Frieden Gottes, das Reich Gottes, den Himmel. Ich muss nicht warten, bis ich da im Himmel versetzt bin, im höheren Chor nachher singe oder was weiß ich. Das tue ich jetzt schon. Ich singe im Geist und ich singe im Sinn. Ich freue mich im Herrn. Das hast du alles in dir. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alles in unser Leben hineingelegt hast. Deine Herrlichkeit, deine Kraft und deine Gnade. Wie in einer Eiche, da ist die ganze Eiche, das ganze Holz, ein ganzer Eichenwald drin. Und Herr Jesus, und so hast du auch in unserem Leben deine Gnade, deine Liebe, deine Güte, deine Herrlichkeit hineingelegt. Und wir möchten einfach diese Dinge ausleben. Auch wenn das Leben manchmal schwierig ist, auch wenn das Leben manchmal kompliziert ist, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen. Oh, ich sage nur, ich liebe dich, Jesus. Und ich möchte auch hier heute Abend proklamieren, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich möchte auch für alle Dinge einfach Lob und Dank sagen. Auch für die schwierigen Dinge, auch für die schwierigen Menschen, auch für die schwierige Situation, die ich nicht verstehe. Du bist für alle da. Halleluja. Und ich habe eine Schwimmweste. Gott, du bist meine Schwimmweste heute. Du trägst mich. Selbst wenn ich untergehe, du wirst mich retten. Und ich habe vorgesorgt für mein ewiges Leben. Ich habe vorgesorgt, ich habe Vertrauen in dir gesetzt, ich habe gelernt zu beten, ich habe gelernt den Herrn anzurufen, den Namen des Gottes, meines Gottes anzurufen und ich weiß, mein Gott bringt mich durch. Du hast den Jonah durchgebracht, durch den Sturm und wieder an den Platz hingebracht, wo du ihn haben wolltest, seine Berufung, dass er der Berufung nachgehen konnte. Du hast alles wohl gemacht und ich möchte dir auch an dieser Stelle sagen, lieber Heiland, danke. Danke, 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 dass du auch in unserem Leben, auch im Leben meiner Freunde, die jetzt diese Predigt noch hören werden, alles wohl machst. Und dass auch sie anfangen zu jubeln und zu jauchzen, Lob und Dank, die Trauergeister fliehen, Lob und Dank, Halleluja. Ich segne jetzt alle, die dein Wort hören, die dein Wort vertrauen, die auf dein Wort bauen, die haben nicht auf Sand gebaut, die haben einen Felsen, Halleluja, die haben einen Felsen. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten ein Lied singen, Fels des Heils geöffnet mir. Dieses Heil ist geöffnet in Jesus Christus. Steh auf Jesus Christus, egal was du brauchst, wenn du Leben brauchst, er ist alles für dich. Du kannst aus seiner Fülle leben. Fels des Heils geöffnet mir. Das bist du, Herr Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Preis Gott.